Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Genau vor einem Jahr saßen wir in gleicher Runde zusammen. Wir begrüßen heute Jörg Albert, Vorstand Gesundheitsökonomie und eine für Sie alle natürlich sehr bekannte Stimme, nämlich die von Thomas Rösch. Und es geht heute, genau ein Jahr später, erneut um gesundheitsökonomische Themen, die 25 uns sehr in Bewegung gehalten haben und auch 26 super relevant bleiben. Erstmal herzlich willkommen Jörg Albert und herzlich willkommen Thomas.
Herzlichen Dank und hallo an alle. Hallo Petra, hallo Thomas.
Ja, hallo. Willkommen zur Jahresanfangsdepression, aber so schlimm wird es schon nicht werden.
Naja, wir haben es ja so aufgedröselt für uns, dass wir erstmal mit der Krankenhausreform starten, um dann vielleicht zu etwas positiveren Dingen, nämlich den Hybrid-DRG, rüberzugehen. Mhm. Anlass für diesen Podcast ist natürlich wie auch im letzten Jahr das Forum Gesundheitsökonomie, in diesem Jahr auch super besucht. Hier nochmal ein ganz dickes Dankeschön an dich, Jörg, nicht nur für die ganze Arbeit im letzten Jahr, sondern auch für dieses unglaublich wichtige Symposium, was ja extrem Zuspruch hat. Ja, und wir wollen starten mit dem Thema Gesundheitsreform. Ich würde vielleicht gleich einleiten, nochmal kurz zusammenfassen, wo stehen wir eigentlich? Wir haben noch unter der Ägide Lauterbach ein verabschiedetes Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, KHVVG, das ist einfacher. Und wir wissen, es werden die Leistungsgruppen kommen, es werden die Mindestvorhaltezahlen kommen und es wird eine Vorhaltevergütung kommen. Wie die kommt, das wissen wir noch nicht. Da gibt es ein zweites Gesetz, was noch gerade heftig diskutiert wird und wo auch die Länder noch ganz viele Änderungswünsche haben. Aber das ist eigentlich gültige Gesetzeslage. Und jetzt gleich vielleicht die erste Frage an dich, Jörg. Was ist das große Problem bei dem, was da auf uns zukommt? Vielleicht starten wir mal mit der Vorhaltevergütung. Was hat man sich ausgedacht und was kommt da auf uns zu?
Ja, sehr gerne. Ja, ich habe viel Spaß gehabt an dem gesundheitsökonomischen Forum diese Woche und wir hatten ja über 350 Teilnehmer. Es war toll besucht und da haben wir da auch rein diskutiert und wollten nicht ins Jammern kommen. Und auch heute dürfen wir nicht ins Jammern kommen, weil es ist immer auch eine Chance, in die Zukunft zu blicken. Und auch mit der Vorhaltepauschale, eigentlich so vom Ansatz her war das ja ein wunderschönes Element, zu sagen, wir brauchen für Daseinsfürsorge, für die Krankenhäuser eine entsprechende Vorhaltepauschale und wollen entökonomisieren. Das war ja das Schlagwort von Lauterbach und seinem Team. Und dieser Gedanke, der hat verfangen, aber der ist so verwässert worden, dass man ihn eigentlich nicht mehr erkennt in der aktuellen Umsetzungsvariante. Das heißt, aktuell haben wir mit der Vorhaltepauschale eine Ausgliederung eines Anteils der DRG, die aus der ja das Pflegebudget eh schon ausgegliedert ist. Aber aus der aktuellen DRG wird entsprechend die Vorhaltepauschale ausgegliedert und den Kliniken zur Verfügung gestellt und letztendlich ja fallzahlabhängig und innerhalb eines Korridores, eines Fallzahlkorridores zur Verfügung gestellt. Das heißt, sobald man, wenn man so will, 80% von Fällen in einer Leistungsgruppe erbringt, kann man die Vorhaltepauschale bekommen. Das zweite Element, das eine Bedingung für das Erhalt der Vorhaltepauschale ist, das ist eben die Mindestmenge, die aufgerufen wird. Und da ist es noch sehr unklar. Da warten wir noch durchs unklare Wasser und wissen nicht genau, was das eigentlich heißt, Mindestmengen für die Gastroenterologie.
So von Grundsatz her, Jörg, ich weiß nicht, du beschäftigst dich ja schon seit langem damit. Hältst du es eigentlich für sinnvoll, Lösungen anzubieten, um, es geht ja letztlich darum, um Betten zu vermindern, Krankenhäuser abzuschalten, dass man allen sagt, jetzt lauft mal los und dann schauen wir mal. Noch dazu, wenn man die Richtung nicht so kennt, oder muss dann doch irgendwann mal gerade in Ballungsgebieten durchgegriffen werden?
Das ist jetzt eine harte Aussage, die du hier von mir erwartest, aber letztendlich ist natürlich schon so, dass wir davon ausgehen, dass wir in Deutschland ja eine überdurchschnittliche Zahl an Kliniken und auch eine überdurchschnittliche Zahl an Betten haben und nicht mehr das Geld und auch nicht das Output an Qualität in der Krankheitsversorgung, dass das so weiterlaufen kann. Ich glaube, da sind sich alle einig, wie man das jetzt umsetzt. KHVVG hat jetzt diese Mindestmengenregelung mit reingepackt und daran die Vorhaltepauschale geknüpft, hat die Vorhaltepauschale aber wie gesagt auch nicht als ja, Vorsorgebudget dargestellt, sondern wirklich nur einen Anteil der eh gemachten Fälle mit hochkomplexen Berechnungen dargestellt.
Heißt das einfach, die DRG wurde aufgeteilt und wird weiter pro Fall gezahlt oder was heißt das?
Ja, genau. Im Prinzip heißt genau das. Wir haben weiterhin fallzahlabhängiges Vergütungssystem und haben davon keine unabhängige Vergütung durch die Vorhaltepauschale, sondern das ist im Prinzip ein Kunstkniff. Ein Teil der Pauschale wird rausgelöst, ein Teil der DRG wird rausgelöst und dann als Vorhaltepauschale sozusagen gelabelt.
Jetzt hast du ja gerade super erklärt, Vorhaltebudget ist abhängig davon, dass ich eine gewisse Mindestvorhaltemenge erreiche. Dann bin ich im System drin. Jetzt haben, glaube ich, zum Stand heute alle schon ihre Leistungsgruppen beantragt. Ob sie die bekommen oder nicht, das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Jahres rausstellen. Was weiß ich denn jetzt? Also ich als Gastroenterologe, welche Mindestvorhaltezahlen muss ich denn erbringen? Wie viel muss ich denn wovon machen, um dann wirklich an dieses Vorhaltebudget ranzukommen?
Das ist ganz spannend. Da gibt es doch keine offiziellen Erkenntnisse zu, insbesondere im Bereich der inneren Klinik. Das IQTIC ist beauftragt, hier einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Natürlich wird man sich in den Leistungsgruppen, die zu denen es schon GBA-definierte Mindestmengen gibt, an diesen GBA-Kriterien orientieren. Als Beispiel sei die Ösophaguschirurgie oder Pankreaschirurgie unseres viszeralmedizinischen Partners genannt. Da wird man sich natürlich an den GBA-Zahlen orientieren. Aber das ist auch einfach. Da haben wir ja klar definierte Leistungsgruppen auch, Leistungsgruppe Pankreaschirurgie zum Beispiel, und wissen, welche Fälle da drin sind. Und da macht es ja auch durchaus Sinn, Mindestmengen zu definieren. Das ist ja durchaus evidenzbasiert, dass hier Versorgungsqualität mit verknüpft wird. Jetzt will man aber das nicht nur auf die bekannten GBA Mindestmengen ausrollen, sondern auf alle Leistungsgruppen, Kindermedizin, Pneumologie, Gastroenterologie, wer auch immer. Und all diese Leistungsgruppen, so steht es im Gesetz, du hast es eingangs erwähnt, wir sprechen hier von der aktuellen Gesetzeslage, all diese Leistungsgruppen müssen eine Mindestmenge erreichen, um das Vorhaltebudget ausgeschüttet zu bekommen. Und zwar mit dem Grund, um Qualität in die Medizin zu bringen. Sozusagen der Qualitätsgedanke ist ja der, der hier Vater des Gedanken ist. Und diese Qualität reinzubringen jetzt bei in der Pneumologie oder in der Nephrologie oder in der Gastroenterologie, indem man jetzt ja welche Menge definiert, die erreicht werden muss, um Qualität zu liefern. Ich glaube, bei uns fällt uns in der Gastroenterologie die ERCP ein, 100 ERCPs zu machen im Jahr. Aber wenn ich 100 ERCPs gut mache, dann bin ich doch noch lange kein CED-Spezialist oder kein gastrointestinaler Onkologe oder kein Leberspezialist und versorge meine Leberpatienten besonders qualitätsgesichert, nur weil ich ERCP kann. Also in dem gemischtwaren Lagen der inneren Medizin wird es ein Ding der Unmöglichkeit, behaupte ich, eine qualitätsgetriebene Mindestzahl zu definieren, die tatsächlich dem Gedanken Rechnung trägt, der eigentlich in dem Gesetz ist. Insofern sind wir tatsächlich da, Thomas, wo deine Frage eben herstammt, da sind wir wirklich dabei, ganz offensichtlich jetzt irgendwo das Dach schnell zu zimmern in einem Haus, das wir errichten, und sind im ersten Stock aber eigentlich noch gar nicht fertig. Und der Architekt ist immer noch dabei, im Keller die Planung fertigzustellen. Also es ist tatsächlich so ein bisschen hemdsärmlich, hat man den Eindruck.
Na ja, gut, aber offenbar gibt es ja auch für die innere und noch stärker wahrscheinlich für die Gastroenterologie. Wir sind ja immer stolz, wie viele Organe wir repräsentieren. Ist das natürlich extrem schwierig, weil jemand, wie du schon sagst, der eine super CED-Ambulanz hat, aber dann jetzt nicht notwendigerweise ein ESD-Spezialist sein muss. Wie wird denn das gelöst? Da gibt's ja für alle Untergruppen möglicherweise Mindestzahlen, die man entweder aus dem Ärmel schüttelt, oder bei der RCP gibt's so ein bisschen Evidenz zum Beispiel und bei den Resektionen vielleicht auch. Wie geht das denn? Kann man da einfach sich das modular zusammenbauen und ab 1000 ist grün, oder?
Ich glaube, vieles ist da vorstellbar. Man kann es natürlich noch kleinteiliger machen, aber je kleinteiliger wir jetzt die komplexe Gastroenterologie aufsplitten würden, desto weniger ökonomisches Gewicht steht dann natürlich dahinter. Damit wird auch wieder der Gedanke der Krankenhausreform ad absurdum geführt, denn das soll ja eigentlich ein ökonomisches System sein, das letztendlich Krankenhausfinanzierung begründet. Also noch kleinteiliger als komplexe Gastroenterologie, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es wird da keine Unterleistungsgruppen geben. Und insofern kann man nur hoffen, so war auch der Tenor in unserer Veranstaltung am Mittwoch, kann man eigentlich nur hoffen, dass das in der Form, insbesondere für die inneren Kliniken, die nicht so klar definiert sind wie andere Leistungsgruppen, dass es dafür nicht kommt, dass man wirklich sagt, dafür ist es nicht klug, man hat das nicht bedacht, dass es hier eher um Gewischtwarenhändler sich handelt. Das klingt jetzt abwertend, aber wir sind natürlich Spezialisten für verschiedene Bereiche in der Gastroenterologie. Ich glaube, dazu brauchen wir gar nicht mehr zu sagen. Das weiß jeder, der uns zuhört. Ja.
Aber das ist natürlich auch ein Totschlagargument. Wir sind einfach zu klein, deswegen wird nicht weiter unterdifferenziert. Für die Patienten ist das ja nicht irrelevant, wenn sie wohin gehen, wenn ein CED-Patient irgendwo hingeht, wo ein endoskopischer Schwerpunkt ist. Oder ein endoskopischer Patient zu einer Klinik mit Leberschwer. Also,
ich denke, der Qualitätsanspruch, der wird ja eher momentan, da weiß man, die Klinik, die macht das gut, da kann ich hinschicken meinen Patienten. So läuft das ja momentan. Das ist ja der Qualitätssiegel, dass der Niedergelassene weiß, wo seine Patienten hinschicken kann. Aber ich glaube, dass wir Qualität brauchen, aber ich glaube, dass wir es mit diesem Instrument, mit diesem Vehikel der Krankenhausreform, der Leistungsgruppe in dieser angedachten Form nicht bekommen werden. Denn das wäre so kleinteilig, jetzt schon die Behaltepauschale auszurechnen und zu berechnen. Das sind Kliniken, wie in der ich arbeite, wird man sicherlich 2 bis 3 VK alleine für diese Berechnungen einstellen müssen zusätzlich. Und jetzt soll man noch die Leistungsgruppen noch kleinteiliger machen. Und das ist, glaube ich, bürokratisch irgendwann gar nicht mehr machbar.
Und zieht ja auch Geld aus dem System, ne?
Das sind alles Kräfte, die nicht mehr am Patienten arbeiten natürlich, die hier entsprechend für die Verwaltung und Bürokratie dann zur Verfügung stehen müssen.
Ich würde gern in deinem Haus, also wir sagen jetzt, das Dach ist das Vorhaltebudget, die erste Etage sind die Mindestfallzahlen. Ich würde noch mal gerne eine Etage tiefer klettern zum Grouper. Du hast ja gerade gesagt, dass die Mindestfallzahlen für ein komplexes Fach für Gastroenterologie überhaupt völlig unklar ist, welche Mindestfallzahlen man braucht, um dieses Fach zu beschreiben. Anders als zum Beispiel in der Pankreaschirurgie. Und du betonst ja auch immer wieder, dass das genau der Grund ist, warum NRW das nicht eingeführt hat und davon abgesehen hat und so weiter. Jetzt ist aber die Grundlage für die Mindestfallzahlen, die ist ja der Grouper, der sozusagen erstmal eingruppiert den einzelnen Fall in die Leistungsgruppe. Und auch da gibt's ja Probleme. Also selbst wenn wir jetzt schon auf dieser ersten Etage festgestellt haben, welche Zahlen sollen da definiert werden, ist ja die zweite Frage darunter, welche Zahlen sind da überhaupt alle im Topf? Und da hatten wir ja letztes Jahr schon gesagt, dass der Grouper, den wir jetzt haben, gar nicht in der Lage ist, alle Fälle, die irgendwie gastroenterologisch sind, wirklich in die Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie einzugruppieren. Und dass wir deswegen auch, also okay, die Mindestzahlen sind irgendwie absurd oder unklar, aber auch der Topf, aus dem ich die Berechnung mache, ist ja irgendwie völlig unklar. Kannst du da nochmal 2 Worte geben? Wir sind jetzt trotzdem in diesem Prozess, in diesem System. Was empfiehlst du denn jetzt den Leuten vor Ort? Wie sollte man jetzt kodieren, um zumindest diese Grunddatenlage so ein bisschen für sein eigenes Haus und seine eigene Abteilung zu optimieren?
Ja, wir haben ja schon vor etwa einem Jahr gesehen, dass der Leistungsgruppengruber des INEC so funktioniert, dass er in den inneren Kliniken, zum Beispiel also in der komplexen Gastroenterologie, auch wie in der komplexen Pneumologie, zwar einige Fälle leistungsbezogen berechnet, zum Beispiel spezialisierte endoskopische Eingriffe wie die ESD. Diese Fälle gehen unabhängig, also gehen aufgrund der Leistung in den entsprechende Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie. Das ist aber der größte Teil der Fälle, sicher über 3/4 der Fälle, gar nicht über leistungsbezogene Kriterien in die Leistungsgruppe gegruppt werden, sondern über den sogenannten Fachbereichsschlüssel. Das heißt, einfach mit einer Kennziffer, die im Kassenmeldedatensatz enthalten ist und die das Krankenhaus eher historisch bedingt beantragt hat. Wenn eine gastroenterologische Spezialabteilung aus einer allgemeinen Inneren irgendwann mal hervorgegangen ist, hat man oft nicht diesen Fachbereichsschlüssel geändert auf den der Gastroenterologie, weil es einfach nicht nötig war. Man konnte genauso abrechnen, egal welchen Schlüssel man dem Fall zugeordnet hat. Wenn man jetzt aber schaut, dass man Leistungsgruppen auch mit Fällen bestücken kann, dann braucht man eben in der aktuellen Form des Gruppers den korrekten oder den entsprechenden Fachbereichsschlüssel, um eben einen entsprechenden Fall in die Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie einfließen zu lassen. Und es haben einige Kliniken im Laufe dieses Jahres genau das mit den Krankenkassen verhandelt und den Fachbereichsschlüssel geändert, zum Beispiel die komplexe Gastroenterologie beantragt. Wir haben jetzt aber in unserer Veranstaltung am Mittwoch wieder gehört, anhand von öffentlich verfügbaren Daten, wenn man da reinschaut in Deutschland, dann sieht man doch, dass relativ viele noch und zwar sehr heterogen in Deutschland, relativ viele Bereiche nicht dieses getan haben. Das heißt, ganz offensichtlich gibt es doch noch relativ viele Häuser, die fürchten müssen, dass der Leistungsgruppengruber ihre Fälle eben nicht in die spezifische Leistungsgruppe grubt. Und das heißt, das muss man, glaube ich, bei sich im Haus testen. Wo steht man da? Wie viele Fälle werden aus dem Datensatz des Jahres zum Beispiel 2024 mit dem Gruber in die Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie gegrubt und wie viele nicht? Oft ist der Fachbereichsschlüssel eben der Grund für die entsprechende Minderbelegung an Fallzahlen.
Also falsche Eingangstür. Du sagst, das muss man mit den Krankenkassen verhandeln. Wie ändert man das denn?
Das tatsächlich in den Verhandlungen mit den Kassen zu ändern. Und dann wird einfach ein anderer Fachbereichsschlüssel gemeldet. Also wenn man darüber nachdenkt, du fragst jetzt nach, wenn man darüber nachdenkt, ist natürlich auch das kein Qualitätsgarant. Wenn man einfach in einer sozusagen Tradition oder Historie oder auch nicht oder in einer Verhandlung mit der Kasse dann sagt, oh, jetzt bin ich eine komplexe, also es ist schon, ja, vom Ansatz her, es war das Beste, was das INIC gefunden hat. Das muss man sicherlich zugute halten. Und die haben natürlich eine Aufgabe gehabt, da einen Leistungsgruppengruber zu schaffen, jeden Fall, den es in Deutschland gibt, einer Leistungsgruppe zuzuordnen, eindeutig. Da musste man natürlich mutige Wege gehen.
Wobei wir ja jetzt schon ein bisschen bescheidener geworden sind mit der Qualität. Es geht ja offenbar darum, sozusagen als spezialisierte Gastroenterologie zu überleben. Und jetzt, sagen wir mal, Sinnhaftigkeit, die verschiedenen Bereiche, da muss man einfach gucken, wie man die Fälle richtig kodiert und dass man das erhalten kann. Und dann wird man weitersehen. Das ist wahrscheinlich die pragmatischste Lösung, oder? Also zuerst mal gucken, sind die Hausaufgaben gemacht? Sind meine Fälle eigentlich gastroenterologisch dokumentiert, oder? Und nicht als internistische Klinik.
Ich glaube, die Hausaufgabe ist jetzt für jede Klinik, die muss wissen, ob die Fälle aus einem historischen Jahr, zum Beispiel 2024 mit dem Leistungsgruppengruber aktueller Bauart auch tatsächlich der Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie zugeordnet wird, weil nur dann wird man eben, wenn das System scharf geschaltet wird, auch entsprechend die Fallzahlen erwarten können für seine Klinik.
Und können die Kassen eigentlich Nein sagen? Du sagst, oh verdammt, ich habe falsch kodiert.
Nee, dieser Fachbereichsschlüssel ist eine feste Größe, die ist sozusagen voreingestellt. Da gibt es eine Verhandlung und dann ist es im nächsten Jahr sozusagen, läuft auf dem Schlüssel. Du kannst das nicht einfach umstellen als Haus. Du musst
das. Nee, das schon, aber wenn die Kasse da zustimmungspflichtig ist, lassen die das immer durchgehen oder wie ist das?
Bisher war das abrechnungstechnisch überhaupt ohne irgendein Gewicht. Es gewinnt jetzt durch diesen Kniff, der in den Gruppe eingebaut ist, eben ganz neu an Gewicht. Und vor einem Jahr hatten wir ja erwartet, dass es möglicherweise da dann eine bundeseinheitliche Regelung gibt. Die kenne ich, ist mir jetzt bisher noch nicht bekannt geworden, aber vielleicht gibt es ja doch dann auch mal ein einheitliches Vorgehen, weil ich denke, eine Fachabteilung ist durch anderes definiert als nur einen Schlüssel, den man irgendwann irgendwo aufgeklebt hat.
Ganz charmant. Noch eine kurze Ergänzung. Ihr habt ja aus der Kommission letztes Jahr einen Vorschlag gemacht, dass man die OPS direkt an den Fachabteilungsschlüssel koppelt. Dann würde man das Problem ja umgehen. Aber mein Stand ist, dass ihr da noch keine Rückmeldung von den Verantwortlichen bekommen habt. Und wenn man sich das Chaos anguckt, in dem die sich gerade befinden und welche Probleme, großen technischen Probleme, die eigentlich zu lösen haben, ist es vielleicht auch kein Wunder, dass sie da nicht noch einen neuen Topf aufmachen, oder?
Ich glaube, das Spannendste ist jetzt, was aktuell mit der Vorhaltepauschale wird. Wir haben einen Vorschlag schon Ende 23 geliefert gehabt mit OECD und OPS-basierten, einem entsprechend OECD-OPS-basierten Gruber-Modell ans INEC. Aber da sind wir jetzt noch nicht in der Lage, dass wir sagen können, da gibt es jetzt eine neue Gruber-Variante, die ist erstmal gesetzt.
Aber dann wäre ja zum Abschluss, ich weiß nicht, Petra, ich glaube, wir sind ja jetzt im Moment einmal rum.
Ja.
Aber was ist denn der Ratschlag? Also einer der Ratschläge, die sich ja daraus ergeben würde, ist neben richtige Tür wählen, dann ja doch fokussiert euch auf die Gastroenterologie. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig, ob es jetzt CED oder Leber oder Endoskopie oder Pankreas ist. Und seid jetzt, ich sag's jetzt mal ein bisschen provokant, nicht auch noch stolz, dass ihr auch die Herzinsuffizienzen und die Pneumonie massenweise in euren Abteilungen habt? Oder ist das zu gemein jetzt?
Ich würde so formulieren, ich freue mich jeden Tag auf die klinische Tätigkeit, in der man Dinge wie die politischen Verwirrspiele, sag ich mal, vergessen kann. Und die Medizin macht sehr viel Spaß. Und da sollten wir uns drauf konzentrieren. Ich glaube, ohne uns Kliniker kann man eh nichts machen im Krankenhaus und das sollten wir gut und qualitativ hochwertig anbieten. Natürlich macht es auch Sinn, vielleicht über den eigenen Krankenhausrand hinauszublicken in die nähere Umgebung, zu gucken, wo kann man vielleicht Verbünde schließen, wo gibt es Synergieeffekte, wenn man sich zusammentut. Ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist, dass man das proaktiv angeht. In Nordrhein-Westfalen wird ja da durchaus sehr gesteuert in manchen Fachbereichen, in anderen Bundesländern weniger. Da haben sehr viele, glaube ich, auch die Leistungsbrücken zum Teil schon bekommen, zum Teil kommen sie noch in diesem Jahr. Aber ich glaube, es macht Sinn, klinisch gute Arbeit zu leisten. Genau, das ist so. Das dann auch richtig zu dokumentieren natürlich. Wer schreibt, der bleibt. Und dann entsprechend aber vielleicht auch mal gucken, wer in der Region mit wem, vor allem auch das Netzwerk mit die sektorenübergreifende Versorgung zu stärken, sprich da Netzwerke aufzubauen. Ich glaube, das sind die zukunftsfähigen Stellschrauben, die wir haben.
Das nehme ich jetzt mal als sehr indirektes Ja bis Jein, ne?
Ja, und ich denke, Thomas, jetzt machen wir aber den Sack Krankenhausreform auch zu, ja, oder? Wir haben wirklich diese Blackbox bestens beschrieben. Ich würde gerne deinen Punkt aufgreifen. Du liebst den klinischen Job und man will, alle wollen qualitativ gute Arbeit leisten. Ich als Nicht-Kliniker sag jetzt mal auch, dass die Politik in der Verpflichtung ist, so eine Sicherheit zu schaffen, dass die Experten das auch tun können, da drin, wo sie gut sind. Auf der anderen Seite, es sind alles technische Probleme. Wir haben noch viele budgetneutrale Konvergenzphasen. Also die Politik und die Verantwortlichen haben noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Wir drücken denen jetzt mal die Daumen, dass sie diese Probleme alle noch lösen und stehen gerne bereit, da zu unterstützen, wenn sie das wollen. Und in diesem Sinne erstmal vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge und da geht's um die Hybrid-DRG und da wird's dann Gott sei Dank deutlich konkreter.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.